In der heutigen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, sprechen wir über Anthropic Claude mit der neuen Suchfunktion, über Gemini mit Canvas und Audio Overviews. Wir gehen auf die neuen Bildgenerierungsmöglichkeiten ein, die GPT-4o bietet, und besprechen auch die neuen Google AI Overviews, die jetzt auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern verfügbar sind. In unserem Robotics-Schwerpunkt geht es heute um NVIDIA Newton, und unser KIs Next Top Model in dieser Woche ist Mistral Small 3.1. Außerdem haben wir einen Schwerpunkt, und dieses Mal geht es um China und seine Rolle im KI-Wettbewerb. Also bleibt dran und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Technik-Podcast hier von hardwarewartung.com. Und mit mir dabei, wie immer, ist Yusuf, und ich freue mich, dass wir uns heute hier wiedersehen. Hallo Yusuf.
Hallo Christian, schön mit dir.
Ja, und ich freue mich auf die Themen, die wir auch zusammen besprechen werden. Da ist nämlich wieder eine ganze Menge dabei, und es hat sich gerade im Bereich KI wieder jede Menge getan. Auch Dinge, die man schön in die Praxis umsetzen kann. Und wir werden es wieder so machen, dass wir euch erst einen kurzen News-Überblick geben, und dann haben wir wieder ein Schwerpunktthema für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, lasst uns doch gleich mal in die News starten. Und da gibt es von Anthropic etwas zu vermelden, nämlich Claude verfügt jetzt auch über eine Suchfunktion. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, endlich. Alle haben schon drauf gewartet. Alle anderen können es schon und Claude konnte es bis jetzt noch nicht. Und jetzt hat Claude endlich eine Websuche. Das heißt, sie können auch auf aktuellere Zahlen, also Daten, zugreifen, was mal gar nicht so schlecht ist. Ich meine, damit, ob die wirklich gut ist, ist eine andere Frage, weil, wie wir bei fast allen anderen Modellen auch gesehen haben, ist diese Websuche in den meisten Fällen ziemlich crapped. Also sei es jetzt Microsoft Copilot oder ChatGPT oder die einzigen, die tatsächlich irgendwie sinnvoll surfen können oder surfen, also Informationen aus dem Internet recherchieren können, ist irgendwie so Perplexity, ja. Und alle anderen, ja, nicht so mein Favorite. Hast du schon getestet, oder?
Nee, ich habe es noch nicht getestet, weil es, glaube ich, im Moment auch noch beschränkt ist auf Nutzer in den USA, soweit ich das gesehen habe. Das kann man bestimmt auch wieder umgehen, aber so weit bin ich noch nicht gekommen. Aber ich bin gespannt, vor allem, weil sich jetzt natürlich wieder ein weiteres potenzielles Konkurrenzprodukt zu Google auf dem Markt platziert.
Stimmt. Aus deiner Perspektive ist das ja wieder ein ganz neuer Player. Ja.
Stimmt, ich habe wieder diese SEO-Brille auf, aber es ist natürlich nicht nur aus dieser Perspektive interessant, sondern überhaupt zu gucken, was kann das Ganze denn überhaupt leisten. Und es hat ja zumindest mal, ja, wie soll ich sagen, einige Vorteile gegenüber anderen Modellen, und die gilt es jetzt halt auch zu beweisen. Also das heißt, wir müssen jetzt hier mal schauen, ob das wirklich an die Qualität von Perplexity heranreicht. Ich habe auch das Gefühl, dass im Moment so unter diesen KI-Suchen Perplexity noch die beste ist. Mhm. Und vielleicht erwächst jetzt hier tatsächlich ein neuer Player, der dem das Wasser reichen kann und der vielleicht auch Google gefährlich werden könnte. Also wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn wir da praktische Erfahrungen gemacht haben.
Ja, lustigerweise bekomme ich immer wieder jetzt Messages von Leuten, die mit Grok sehr gute Erfahrungen machen. Mhm. Das finde ich komisch. Aber Grok ist ja auch, wenn man sich irgendwie so diese Modelle anschaut, gehört ja zu den Top 2, sage ich jetzt mal. Also Grok ist, glaube ich, Nummer 1 sogar bei diesen Arena-Modellen. Also, keine Ahnung, vielleicht mausert sich das ja noch. Ich arbeite mit Grok nicht, weil ich das toxische Ex meide. da kriege ich Bluthochdruck, wenn ich da reingehe. Deswegen verwende ich es nicht. Aber wahrscheinlich ist es vom Modell her gar nicht so schlecht.
Ja, also ich habe bisher von Grok eigentlich auch eher Negatives gehört, deshalb überrascht mich das. Aber klar, das gibt natürlich da auch wieder unterschiedliche Anwendungsfälle und vielleicht hat das auch in bestimmten Bereichen seine Stärke. Also die Palette an Möglichkeiten wächst auf jeden Fall kontinuierlich und ich glaube, da muss sich einfach jeder sein eigenes Bild auch erzeugen, um zu schauen, für welche Lösung welches Tool am besten ist. Apropos, die Lösung von Google bzw. Google Gemini ist jetzt auch wieder ein bisschen größer geworden, der Werkzeugkasten, nämlich in Gemini gibt es jetzt Canvas und Audio Overviews. Mit Canvas kann man ja verschiedene Dinge kreativ erledigen, zum Beispiel sich Zusammenfassungen schaffen lassen, Code entwickeln lassen. Ja, und die Audio Overviews, die kennen wir ja zum Beispiel aus Notebook LM, dass man ein Thema einfach von zwei Sprechern in einer Art Podcast zusammenfassen kann. Hast du das schon mal ausprobiert?
Also ich habe es probiert beim Notebook LM. Da habe ich ganz viel sogar. Also das ist ein sehr häufiger Use Case, weil immer, wenn ich Dinge habe, von denen ich keine Ahnung habe oder die so kompliziert oder groß sind, dass ich nicht die Zeit habe, mich so intensiv damit zu beschäftigen, dann lade ich die einfach in Notebook LM hoch und lass mir so einen Podcast generieren. Die erklären mir dann, wie so einem Kind, wie das funktioniert. Und das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und dann habe ich meistens eine gute Basis, dass ich dann halt auch in dem Dokument dann näher recherchieren kann und tiefer recherchieren kann und dann Fragen stellen kann und so. Dass das jetzt in Gemini funktioniert, finde ich richtig cool. Ich glaube, das könnte ein Game Changer wieder werden. Mal wieder. Bei Canvas, ja, also dass jetzt Canvas dazugekommen ist, das war einfach etwas, was eigentlich schon immer gefehlt hat. Aber die Audio-Overviews, die finde ich richtig cool. Aber was auch lustig ist, langsam etabliert sich so ein Feature-Set, oder? Du hast jetzt irgendwie den Web-Search, dann hast du den Deep-Research, dann hast du jetzt das Canvas. Ja, Audio-Overviews hat sich noch nicht durchgesetzt, weil es die einzigen, die es können, Google ist, ja. Aber man hat jetzt so zumindest wirklich so ein Feature-Set, wo sich alle dran irgendwie halten und es heißt überall gleich. So Image und Live und also man kann sich jetzt sozusagen, egal welches Modell man nimmt, hat man eigentlich immer den gesamten Baukasten dabei.
Das stimmt, also so nach und nach wächst das Ganze und erweitert sich und glaube ich damit auch, dass die Nutzergewohnheiten, die ändern sich auch. Wir lernen jetzt auch so nach und nach, mit welchen Tools wir was am besten machen können und da sind solche Allround-Tools wie Canvas, Gemini Canvas natürlich super, denn ich kann damit ja auch einfach Programmcode erzeugen lassen. Ich habe das vorhin auch mal schnell ausprobiert, also einfach so eine Web-Oberfläche, die mir dann was berechnet und das war erstaunlich schnell fertig. Also der Code wird erzeugt und dann stellt das auch noch auf einer Webseite zum Testen bereit, zum Vergleich. Sowas kann man ja auch mit Manus machen, das haben wir ja letzte Woche schon berichtet. Da dauert es allerdings wesentlich länger, wobei ich jetzt auch wieder sagen muss, das Ergebnis, was ich jetzt von Gemini bekommen habe, das war auch nicht unbedingt das, was ich wollte, also das funktioniert noch nicht richtig, aber die Geschwindigkeit hat mich trotzdem schon überzeugt und bei diesen Audio-Overviews, da bin ich ja sehr gespannt, wenn das dann auch mal auf Deutsch zum Beispiel angeboten wird, derzeit ja nur auf Englisch, das allerdings nahezu perfekt und wenn das mal auf Deutsch in dieser Qualität zur Verfügung steht, dann kann man aber wieder richtig tolle Sachen damit machen.
Dann schließen wir nur noch mehr unsere Links da rein
genau.
Und lassen den Podcast generieren, die reden sicher besser als wir.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall, doch, das kann natürlich schon mal eine erfrischende Abwechslung sein. Und das werden wir bestimmt ausprobieren. Wir machen dann, denke ich mal, auf jeden Fall ein Podcast-Special, was wir dann von Gemini für euch erstellen lassen.
Ja.
Und,
ja, also ich finde sowieso Gemini, bis jetzt war ja Gemini am Anfang brauchbar, dann wieder unbrauchbar und jetzt langsam entwickelt sich es wieder so, dass es wirklich auch eine halbwegs gute Qualität kriegt. Also es hat sich langsam wieder in meine Usage reingemausert. Jetzt mit Canvas und jetzt, wenn die Audio-Overviews da sind, wird es vielleicht noch ein bisschen mehr Usage geben, weil vielleicht kann ich mir dann das Notebook LM einfach sparen.
Ja.
Weil das ist auch aufwendig. Ja.
Das ist richtig, ja. Und vom Grunde her funktioniert es ja auch so wie Notebook LLM. Also auch da kannst du ja Quellen reingeben, du kannst dir dann eine Zusammenfassung erstellen lassen. Du kannst dann sogar noch einzelne Bereiche markieren. Wenn du eine andere Formulierung möchtest, kannst du dann sagen, schreib mir das bitte ein bisschen anders. Und ja, also man kann damit einfach wunderbar rumexperimentieren. Und das Schöne ist, es ist auch einfach für alle verfügbar und nutzbar. Das heißt, ihr könnt es einfach jetzt schon ausprobieren. Wie gesagt, ich habe es vorhin auch schon getestet. Ja. Also und was wir halt hier sehen, ist, dass die Konkurrenz einfach sehr, sehr groß ist in dem Bereich. Und dadurch haben wir einfach auch diese schönen Fortschritte, weil natürlich jeder immer vorne sein möchte und den Wettbewerb ausstechen möchte. Und klar, umso mehr Wettbewerb wir da haben, desto schneller geht diese ganze Entwicklung voran. Sieht man jetzt übrigens auch wieder an OpenAI, genauer gesagt an GPT-4o, mit dem man jetzt Bilder erzeugen kann in einer bisher zumindest mir nicht bekannten Qualität. Und was mich dabei begeistert ist, dass man jetzt auch Bilder mit Text integriert erstellen kann. Da gibt es ein schönes Beispiel von einer Frau, die vor so einem Whiteboard steht und da eben was auf dieses Whiteboard schreibt in Handschrift. Und das ist komplett KI generiert. Die Schrift ist lesbar. Die Schrift sieht echt aus. Die Schrift, also auch was da steht, ist sinnvoll. Und das Ganze funktioniert eben dadurch, dass dieses Modell, so habe ich es verstanden, so trainiert wurde, dass eben sowohl auch die Zusammenhänge zwischen Bildern und Text als auch die Zusammenhänge zwischen Bildern in dieses Modell rein trainiert wurden. Und das führt eben zu diesen spannenden Ergebnissen. Hast du es auch schon mal ausprobieren können, Josef?
Na, noch nicht, aber ich finde das grandios. Also das ist wirklich der Missing Link, würde ich sagen. Weil es gab ja also dieses Adobe Firefly, also das professionelle Tool, mit dem konnte man zumindest so Vordergrund, Hintergrund, Personen und so irgendwie machen. Dann gab es irgendwie Lumen, AI oder so, die irgendwelche Charaktere zumindest erstellen. Also es gab immer so einzelne Use Cases, wo du halt mit $20 für irgendwie, wenn du Comics machen wolltest, hast dann irgendwie $20 gezahlt, dann konntest du zumindest einen konsistenten Charakter da drinnen haben. Und jetzt geht das endlich im ganz normalen OpenAI Image Generator. Und das Thema Text, das war wirklich ein Pain in the ass, weil du kriegst, also wenn du da irgendwie, auch wenn du es genau geschrieben hast und ihm genau gezeigt hast, wie es, da hat er irgendwas dahin gefummelt und das war irgendwie wirklich nicht schön. Auch bei Logos oder Bilder, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt auf diesem Plakat möchte ich irgendwie, weiß nicht, irgendein Logo von Nvidia oder HP oder was auch immer haben, dann ist da irgendwas erschienen oder dann ist dort HP gestanden oder das Wort Logo. Weil er nicht kapiert hat, dass du ein Logo willst, sondern hat einfach das Wort Logo hingeschrieben und das irgendwie hässlich. Und jetzt, dass du quasi jetzt einzelne Objekte sozusagen in den Bildern differenzieren kannst und auch die Texte definieren kannst und quasi auch mit so ein bisschen einer Markup-Language, wenn ich das richtig gesehen habe, dann, also das ist wirklich, also das wird wieder ganz neue Sachen möglich machen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe es noch nicht getestet. Weißt du, ob es schon für uns auch möglich ist oder hast du schon testen können?
Also es ist verfügbar. Also ich glaube, die Bezahlnutzer, die also ich glaube mindestens Plus haben, die können es schon nutzen. Dann musst du mal gucken, ob das bei dir schon verfügbar ist. Also ich habe vorhin mal in dem Free-Zugang geschaut, da war es noch nicht, da war noch Dolly. Aber für die Bezahlzugänge müsste es jetzt tatsächlich verfügbar sein. Und das mit den Logos, das ist wirklich ein Punkt, der hat mich auch immer wieder geärgert. Das hat bei Logos funktioniert, die, sage ich jetzt mal, sehr verbreitet und omnipräsent fast schon sind. Also wenn du zum Beispiel das Google-Logo genommen hast, ja, das hat in den meisten Fällen auch schon mit den älteren Tools funktioniert. Aber sobald du irgendwas hast, was nicht so stark in den Trainingsdaten enthalten war, dann hat das einfach nicht mehr hingehauen. Und hier noch ein kleiner Tipp. Und zwar, es könnte natürlich sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, erstelle mir ein Bild, also ich habe da vorhin ein witziges Beispiel gesehen, erstelle mir ein Bild von einer Person auf der Bühne im Simpsons-Style. Dann sagt euch vielleicht ChatGPT zuerst, ah, das kann ich leider nicht machen, weil das gegen die Regeln verstößt. Mhm. Wenn ihr dann einfach sagt, ja, dann mach's doch so, dass es nicht gegen die Regeln verstößt, dann kriegt ihr wahrscheinlich dasselbe Bild. Und dann funktioniert's. Also da müsst ihr einfach ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Dann macht die KI das schon für euch. Nur mal so ein kleiner Tipp mit Augenzwinkern.
Okay. Ja, also ich habe gerade geschaut, ich kann auch nur DALL-E auswählen für Image. Geht leider noch nicht.
Ja. Dann wird es wahrscheinlich so batchweise für die Nutzer nach und nach ausgerollt. Also ich habe vorhin schon in meinem LinkedIn-Feed habe ich schon ein paar Beispiele von Leuten gesehen.
Ah, doch, Visualize, da, jetzt habe ich es.
Ah, hast du es, okay.
Neu laden, ja.
Okay.
Erstelle ein Bild mit Visualize, ja.
Ah, super. Ja. Dann kannst du dich mal ein bisschen austoben. Bin gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, gleich für den nächsten Artikel. Weil dann brauche ich jetzt nicht mehr, weil das große Problem ist ja auch, ich habe ja, wenn wir unsere Artikel machen, habe ich so einen mehrstufigen Prozess. Ich generiere zuerst ein KI-Bild, dann gebe ich dieses KI-Bild in so ein AdWord, also das heißt irgendwie, wie heißt das? Ad Creative, ja. Und dieses und bei dem Ad Creative kann ich dann Texte hinzufügen, die dann halt mit gewissen Darstellungen, halt unser Logo und den ganzen Schnickschnack, so also Corporate Identity-mäßig die Farben drüber spielt und das ein bisschen verschwimmt und dass das irgendwie hübsch ausschaut. Wenn ich das gleich in ChatGPT machen kann, ist ja super, weil dann könnte ich mir gleich einen automatischen Assistant bauen, der automatisch zu jedem Artikel, den ich schreibe, auch gleich dieses Bild generiert mit der Titelüberschrift und der Unterunterüberschrift und das Ganze. Also das wäre natürlich großartig, ja.
Und du kannst auch dein zum Beispiel das Logo hochladen, das Markenlogo, und sagen, bau mir das ein. Also das funktioniert jetzt auch.
Also ja, wahrscheinlich auch das Design, ne? Also so ein, wie das Bild mit so einem Overlay, vielleicht wenn man ein Overlay über das Bild haben will,
genau.
Mit dem Text oder so. Ja, da muss ich mal spielen, das wird sicher cool. Das wird auch gleich für B2B dann halt ein richtig guter Use Case.
Ja, und man kann jetzt tatsächlich eben Dinge tun, die vorher nicht denkbar waren. Also auch, man kann sehr ins Detail gehen. Man kann jetzt auch Schaubilder erstellen lassen, zum Beispiel per ChatGPT, Infografiken. Also all das, was vorher nicht denkbar war, weil da eben oftmals Grütze rausgekommen ist. Man kann Piktogramme erstellen, man kann Logos erstellen und das in einer unfassbaren Qualität. Das hat natürlich wieder auch Auswirkungen, das darf man nicht vergessen, weil...
Bei Adobe, sage ich nur.
Ja, denk mal an die ganzen Anbieter von solchen Bildern, von solchen Dienstleistungen, die müssen sich jetzt natürlich schon überlegen, okay, wie können wir das vielleicht noch, wie können wir das für uns nutzen, was können wir draus machen, ja, weil da natürlich wieder echt Umwälzungen ergeben. Aber ich sag mal jetzt aus unserer Anwendersicht und aus unserer experimentierfreudigen, spielerischen Sicht ist das natürlich erstmal mega, dass man damit jetzt so viel machen kann.
Mhm.
Ja. Und noch was Neues, das ist jetzt auch wieder meine SEO-Brille, die ich jetzt hier wieder aufhabe, aber nicht nur, ja. Denn Google AI Overviews, also diese KI-Überblicke, wie es Google jetzt in Deutschland nennt oder im deutschsprachigen
Raum. Schön übersetzt.
Ja, genau. Sehr schön übersetzt. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Die sind jetzt eben in Europa in verschiedenen Ländern verfügbar, unter anderem auch in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Italien, in Belgien, in Spanien, in Irland und noch ein paar weitere, die mir jetzt, ich glaube Polen noch, und ein paar weitere, die mir nicht einfallen. Das bedeutet, euch könnte jetzt in Zukunft, wenn ihr was googelt, dann eben dieser Kasten da oben begegnen, in dem dann auf eure Suchanfrage eine ausführliche Antwort gegeben wird. Also statt der normalen Links, die ihr da sonst habt, habt ihr dann wirklich so ein KI-Chat. Und da bekommt ihr dann eine Antwort, auch mit Quellenangaben und mit Links. Das Ganze war ja bisher nur in den USA verfügbar oder beziehungsweise, das stimmt gar nicht, nicht nur in den USA, sondern in 100 Ländern und nicht in der EU. So sieht es nämlich aus. Großbritannien war lange Zeit das einzige Land in Europa, was Zugriff hatte. Und jetzt gibt's das eben auch in den Ländern der EU. Voraussetzung ist, ihr seid 18 Jahre alt. Das heißt, ihr seid mindestens 18 Jahre alt. Ihr dürft auch älter sein. Und ihr müsst eingeloggt sein. Ihr müsst im Google eingeloggt sein. Dann funktioniert das. Hast du die schon gesehen bei dir?
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich würde mich freuen, wenn es sie gibt. Und ich bin ja ein Gewohnheitstier. Dass ich jetzt Perplexity nutze, liegt nicht daran, dass ich Perplexity so super finde, sondern weil Google so scheiße ist. Also, das muss man einfach so sagen, weil ich habe eh schon beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, meine Denkweise hat sich ein bisschen verändert. Ich denke nicht mehr in Google, sondern ich denke in Fragen. Und ich will diese Fragen beantwortet haben und Perplexity kann das tun. Und wenn das jetzt Google auch kann, soll es mir recht sein. Und wenn das Google auch in einer guten Qualität oder in einer besseren Qualität kann, dann soll es mir noch rechter sein. Ja? Als Unternehmer, weiß ich nicht, was das alles für Implikationen hat, weil Ads wird es wohl in der Form nicht mehr so geben. Ja? Es sei denn, sie bieten dann irgendwann einmal Ads an, dass man dann in diesen Overviews irgendwie sich irgendwelche Erwähnungen kaufen kann oder so. Ja? Also das ist mal bestimmt. Ja. Ich glaube, dass das halt recht schwierig sein wird, weil du musst es ja irgendwie markieren, dass es Werbung ist. Also vor allem in der EU, ja, muss es ja irgendwie markiert werden, dass es halt ein Paid Advertisement ist. Also das könnte nochmal schwierig werden, weil das klassische Ads wird wahrscheinlich dann irrelevant werden, weil wer klickt dann noch auf diese Ads, wenn ich die Antwort gleich in den Overviews habe? Abgesehen davon, dass der organische Traffic, den ich eigentlich durch die SEO-Arbeit mit dir zum Beispiel dahin karre, und dann ist er plötzlich weg, weil Google das selbst beantwortet. Aber hast du schon irgendwie Erfahrungsberichte aus USA oder sowas gehört, was wird so im B2B oder im Business-Kontext irgendwie da schon geplaudert? Oder was sind die Erkenntnisse? Gibt es schon was?
Also im Business oder B2B-Kontext habe ich jetzt gerade nichts, was mir jetzt im Kopf wäre. Ich habe aber tatsächlich über die Auswirkung zum Beispiel jetzt auf informationsorientierte Suchanfragen schon einiges gelesen. Also das heißt, wenn man einfach, wie du jetzt, Fragen beantwortet haben möchte, da ist es tatsächlich auch so, dass die AI-Overviews sehr stark ausgespielt werden im Verhältnis und dass die Klickneigung der Nutzer in diesen Fällen auch sehr gering ist. Das heißt also, gerade wenn man jetzt so zum Beispiel News-Anbieter ist oder wenn man einfach Wissen bereitstellt, dann könnte man da Probleme bekommen. Soweit ich weiß, das ist jetzt aber wirklich so etwas, was mir nur dunkel gerade in Erinnerung ist, haben wir im B2B-Bereich noch vergleichsweise wenig Präsenz von den AI-Overviews, was aber nichts heißen muss. Das kann also tatsächlich auch mit der Zeit kommen, weil Google muss natürlich hier auch erstmal lernen und Erfahrungen sammeln. Und zur Werbung, was du angesprochen hast, wie das aussehen könnte, da hat uns ja, glaube ich, Perplexity schon mal so einen Vorgeschmack gegeben. Und zwar haben die ja vor, dann bei oder unter den Antworten so Folgefragen vorzuschlagen. Und ich glaube, dass sie vorhaben, dass man dann in diesen Folgefragen Platzierungen kaufen kann. Da könnte man dann natürlich sich auch vorstellen, dass die dann entsprechend als Anzeige oder so gekennzeichnet sind. Also das, ich glaube, da wird so ein bisschen auch die Reise hingehen. Denn klar, die wollen alle Geld verdienen und es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist halt, Bezahlmodelle, Abos anzubieten. Aber damit erreichst du natürlich nur einen kleinen Teil der potenziellen Nutzerschaft. Und die andere Möglichkeit ist halt ganz klar mit Werbung und was Kreativität.
Vor allem ist ja so ein Abo, ich meine, Google kitzelt ja aus jedem User irgendwie hunderte Dollar raus. Und so ein Abo, ja, mit $20, das ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Also und ja. Vor allem, wenn man nicht alle dazu bringt, dass die zahlen. Es wird, glaube ich, noch eine Challenge. Bin schon gespannt auf das Monetarisierungsmodell und auch als Werbetreibender sozusagen Unternehmer, wie wir davon profitieren können. Also aktuell sehe ich nur Grütze. Also aktuell ist sowohl Ads sinnlos, also da verbrennen wir das doppelte Geld, wie wir noch vor einem Jahr verbrannt haben, um die Hälfte der Leads sozusagen. Ähnlich ist es im organischen Bereich. Also da, wir arbeiten eh zusammen, ja, du hilfst mir ja in vielen Dingen. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Also man muss wirklich viel Aufwand treiben. Und das Thema Branding ist, glaube ich, da immer, wird immer wichtiger. Und ich glaube auch diese Nennung dann in diesen Overviews, wenn man es da, also das wird, glaube ich, so der Trick, dass man das Branding irgendwie so hinbekommt, dass man in diesen Overviews genannt wird. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn du dort genannt wirst, dass auch die Conversion-Rate dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der dann tatsächlich bei dir landet, deutlich höher ist. Ja.
Und du kannst dir einer Sache sicher sein. Ich meine, Google will natürlich weiterhin, und nicht nur Google, ja auch die anderen, die wollen ja weiterhin Geld verdienen. Und wie können sie Geld verdienen? Indem sie diejenigen, die gefunden werden wollen, zur Kasse bitten. Ja, also sie werden auf jeden Fall Möglichkeiten anbieten weiterhin, wie man gegen Bezahlung irgendwie zu sehen ist oder wie man verlinkt ist. Und da ist jetzt eben nur die Frage, wie wird das aussehen in Zukunft? Und du hast richtig gesagt, auch meiner Meinung nach, die Präsenz, also durch Branding und durch Verbindung einer Marke im Zusammenhang mit dem Kernprodukt wird natürlich auch weiterhin ein Faktor sein. Das heißt, wenn man als Anbieter mit seiner Marke für ein bestimmtes Produkt steht, dann ist das schon mal ein Riesenvorteil und darum wird es in Zukunft gehen. Also das wird natürlich sich alles ändern, aber ja, wir müssen uns halt nur dann auf diese Möglichkeiten einstellen und versuchen, da möglichst viel rauszuholen.
Na, ich bin schon sehr gespannt. Ich meine, wir tun eh viel, ja. Ich glaube, es kommen wieder die Black Hat-Zeiten. Also ich könnte mir jetzt wieder vorstellen, wieder so Black Hat-Methoden irgendwie anzuwenden, um da mehr Präsenz zu bekommen, weil es einfach geht. Ne? Also letztens habe ich eine Studie gelesen, dass es also eine Entdeckung eigentlich, dass die in Russland halt ganze Armeen von Webseiten gebaut haben, die halt Falschinformationen präsentieren. Also es ist auch ihnen wurscht, ob die indexiert sind, nicht indexiert sind, im Web sind, was auch immer. Sie müssen nur von diesen Dingern gecrawlt werden und dann diese Informationen in Mengen konsumieren und dann wird das einfach gelernt. Ja, und dann kann man dann Fragen stellen und das ist einfach nur so eine Art Tendenz. Ne? Also sie versuchen einfach nur eine Tendenz so zu zeigen, dass es eher gegen dich oder gegen eine gewisse Situation oder gegen eine gewisse Meinung geht. Und wenn du genug Masse produzierst, dann kannst du einfach den Bot manipulieren letztendlich. Ja. Also das wird wiederkommen. Das gab es ja früher auch schon bei den Black Hat-Methoden, ne, mit diesen ganzen Link-Farmen. Ja.
Genau, also immer wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, dann gibt es natürlich auch Leute, die versuchen, die irgendwie auszutricksen. So ist es jetzt auch. Und es wird irgendwann auch einfach so sein, dass man oder dass diese Trainingsdaten nicht einfach ungefiltert jetzt in so einen Trichter reingeschüttet werden dürfen, sondern dass da irgendwie so ein Vorabcheck stattfinden muss. Vielleicht sowas wie auch, was Google verwendet, einen sogenannten Consent Score, also dass zum Beispiel geprüft wird, ob jetzt eine Aussage zur gängigen Meinung oder zum Stand der Wissenschaft passt. Und dass es dann, wenn das nicht der Fall ist, dass es dann entweder ausgefiltert wird oder dass es zumindest mal mit Vorbehalt irgendwie nur einfließt. So etwas in der Art wird passieren müssen, weil ansonsten haben wir da eben alle Scheunentore offen für solche Manipulationen.
Das ist ja klar. Vor allem, ich meine, Google hält sich vielleicht dran, weil die schon Erfahrung haben, aber ChatGPT, die haben doch keinen Plan, wie man so eine Search Engine baut, genauso wenig wie Anthropic oder die ganzen anderen chinesischen Modelle, denen ist das doch Jacke wie Hose. Ja. Hauptsache, es wird irgendwas angezeigt. Ja.
Was wiederum dann dafür sprechen würde, dass Google vielleicht doch trotz des starken Aufkommens von Wettbewerbern dann die Nase vorne haben wird, weil sie einfach über die größte Erfahrung im Bereich Information Retrieval von allen verfügen. Könnte man so sehen.
Ja, also ich würde es mir wünschen, weil Google bin ich gewohnt. Ich bin kein Freund von Monopolen und so, aber der Winner takes it all. Ja. Genau. Der Beste soll gewinnen. Ja.
Genau, ich habe auch keine Lust, meine Tools immer zu wechseln. Das ist ja schon so von Woche zu Woche. Jetzt habe ich mich an irgendwas gewöhnt. Jetzt muss ich schon wieder was anderes ausprobieren. Ja. Nein, das ist natürlich Spaß. Ich probiere ja gerne neue Sachen aus. Aber immer wenn man dann das Gefühl hat, jetzt habe ich sozusagen das Maß aller Dinge gefunden, kommt nächste Woche schon wieder was noch viel besser ist. Also es ist schon enorm. Und das bringt mich jetzt so ein bisschen zu unserem nächsten Thema, beziehungsweise zu unserer nächsten Kategorie, nämlich zur Kategorie Robotics. Die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal dabei gehabt hier im Podcast. Und da gibt's was Spannendes Neues von Nvidia, nämlich Nvidia Newton. Ich habe jetzt mal die Subheadline dazu geschrieben, Wall-E wird Realität. Kannst du das bestätigen?
Ja, könnte man so sagen. Also wir letzte Woche war ja diese Nvidia-Konferenz und da war das auch schon dabei, aber wir hatten es nicht erwähnt, weil wir, glaube ich, nur über das Isaac-Modell, also dieses CRUDE N1 gesprochen und über die DeepMind Robotics, ne? Also diese Gemini Robotics. Das waren, glaube ich, die zwei Modelle, über die wir geredet haben. Und Nvidia Newton ist ein bisschen untergegangen. Wir hatten aber über Newton bzw. den Vorgänger von Newton schon gesprochen. Und zwar ging es da um dieses Nvidia Warp. Und zwar ging es da, wer alle Folgen gehört hat, was wahrscheinlich der Fall ist, dass es viele Leute gibt, die das getan haben, aber für die sich erinnern, hatten wir darüber gesprochen, dass Nvidia ein Open-Source-Modell rausgebracht hat, wo sie es ermöglichen, dass Simulationen und Realität in der Robotik sich abgleichen. Also das ist nicht mehr ganz so, weil viele Dinge werden ja quasi simuliert in so virtuellen Umgebungen und dann wird das einfach einem Roboter übergeben und der soll das dann irgendwie exekuten. Und die Realität ist halt deutlich härter als diese Simulation, deswegen funktioniert vieles davon nicht. Deswegen hat Nvidia ein Modell rausgebracht, das halt, also so eine Art Framework, ja, das halt so eine 3D-Simulation mit so einer Physik-Engine darstellt, damit das realistischer ist. Ja. Und jetzt haben sie halt eins draufgesetzt, das ist, das heißt jetzt Nvidia Newton, seine Kooperation mit Google DeepMind und Disney Research. Disney, ganz wichtig, lustig. Könnte noch andere Implikationen haben. Und wie gesagt, dieses neue Modell ist eine Art Physik-Engine, die auch die Bauweise von Robotern berücksichtigt. Zum Beispiel, wie Akkuatoren irgendwie gesteuert werden, aufgebaut sind, weil jeder Roboter natürlich anders aufgebaut ist. Nehmen die halt auch, also sie simulieren nicht nur die reale Welt, sondern halt auch den, wie sich die Robotik bewegt und agiert. Und der Trick ist eben hier dieses, also die Basis ist wieder dieses Nvidia Warp. Wie gesagt, das ist so eine Art Python, also so eine Programmiersprache, Framework für die Robotik. Und was es auch noch tut, neben dieser ganzen 3D-Simulation, es integriert diese Frameworks nativ in CUDA. Also CUDA ist ja diese Software, die diese GPUs von Nvidia steuert, damit es einfacher ist, dass diese Modelle auf einer Nvidia-GPU laufen können. Das ist natürlich sehr schlau von Nvidia, weil damit haben sie einen Login, auch wenn sie es Open Source anbieten, muss es dann letztendlich über die CUDA-Hardware laufen, weil das nativ CUDA spricht. Also haben alle ein bisschen Eigeninteressen auch dabei. Google DeepMind hat auch ihren Senf dazugegeben. Die haben halt gesagt, okay, gut, wenn ihr das unbedingt auf Nvidia laufen lassen wollt, dann nehmen wir unser MuYoCo. Also das ist dieser Playground, also quasi das Robotik, der Robotik-Playground von DeepMind, mit dem sie halt auch diese ganze Gemini-Robotik-Thematik auch steuern und haben dieses Warp halt integriert, also dieses Framework. Und das macht es halt nochmal viel effizienter. Also sie schreiben, durch diese Integration können sie 70 Mal schneller Dinge berechnen, also wie sich die humanoiden Roboter bewegen, und bis zu 100 Mal schneller, wie sich gewisse Manipulationen durch einen Roboter berechnen lassen. Und das ist schon massiv. Also das ist schon ziemlich ja, also Quantensprung ist vielleicht das falsche Wort, weil Quanten ja die kleinste Einheit ist. Aber alle Leute sagen Quantensprung. Also es ist ein Riesensprung, ein Kilometersprung, ein Lichtjahrensprung, in der AI und auch in der Robotik. Und ich glaube, das sehen wir jetzt auch, ja. Also diese ganzen neuen Roboter, die jetzt rauskommen, die haben alle schon einfach eine sehr, sehr gute, natürliche Bewegung. Sie können sich besser orientieren, sie können Objekten ausweichen, sie können die Dinge erkennen. Und wenn dann halt diese übergeordneten Reasoning-Modelle oder wie dieses Isaac Groot N1 oder halt das Gemini-Modell noch drüber geht, die dann diese, neben dieser Erkennung dieser Objekte auch die Steuerung der Objekte deutlich schneller umsetzen können, dann wird das jetzt wirklich sehr, sehr schnell gehen, glaube ich. Also viel schneller, als wir alle geglaubt haben. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass das halt alles auch Open Source ist, dass wir schon in den nächsten 1-2 Jahren Haushaltsroboter haben werden. In der Industrie, denke ich, also ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, dass die ersten in den Fabriken laufen. Bei Mercedes beispielsweise, bei Tesla sowieso. Tesla will dieses Jahr 5000 Roboter bauen, die sie dann in ihren eigenen Fabriken laufen lassen wollen. Und ja, also das ist schon eine rasante Bewegung. Und du hast, ich habe gesehen, dich hat vor allem interessiert der Disney-Aspekt. Wie stellst du dir die Zukunft von Robotik mit Disney vor?
Naja, als ich gelesen habe, dass Disney da beteiligt ist bei dem Ganzen, ist mir natürlich zunächst mal eingefallen, was man damit im Film machen kann. Also wir haben ja, weiß ich, diejenigen, die Star Wars gut finden, R2-D2, C3PO, die sich ja noch ein bisschen eckig bewegt haben. Und jetzt, wenn wir zukünftig in der Lage sind, mit diesen Modellen Robotik zu schaffen, die ja komplexe Bewegungen ganz einfach und natürlich absolvieren, dann sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Dann sehen wir vielleicht irgendwann Filme, in denen Androiden rumlaufen, in denen verschiedene lustige Roboter vielleicht auch noch rumlaufen oder sich bewegen. Und wir haben dann fast ein neues Genre. Also wir haben keine Trickanimation mehr, wir haben aber auch keine Menschen, sondern wir haben vielleicht so eine Mischung aus menschlichen Schauspielern, Androiden und Robotern, die dann aber wiederum in echt miteinander interagieren. Also wir kommen vielleicht wieder so ein bisschen weg von diesen, meiner Meinung nach, aber das ist wieder ein anderes Thema, viel zu vielen CGI-Effekten, die wir haben im Kino, weil das alles ja irgendwie, für mich wirkt das alles wie ein Computerspiel, was man heute im Kino sieht. Das ist, man merkt, dass es einfach nicht echt ist. Ja, das war früher anders, als man noch echte Modelle verwendet hat und Kunstblut und so weiter. Ja, und heute ist das alles wie so ein Hightech-Computerspiel. Das packt mich überhaupt nicht mehr. Und das könnte ein Ausweg sein aus dieser Misere und da mal wieder so ein bisschen mehr in ich sag's mal, realistische Filme zu kommen, ja.
Die sich, so wie Spider-Man sich, und so.
Genau, Spider-Man mal wieder realistisch zum Anfassen. Das ist meine Hoffnung, die ich damit verbinde, ja, nicht mehr, nicht weniger.
Na, ich verstehe das, also ich sehe das ähnlich, ja, also diese Physik ist ein bisschen verloren gegangen, ne? Also wie sich die Menschen tatsächlich bewegen, wenn sie einen Autounfall haben, oder was passiert, wenn ein Mensch irgendwo fällt oder springt oder was auch immer, abgesehen von diesen ganzen Superheldengeschichten. Aber ja, man sieht ja selbst bei so, ja, Titanic oder so, ja, das Schiff geht unter und es ist bei Titanic hat es halt auch wirklich echt ausgeschaut, weil die da die Leute runtergeschmissen haben und gefilmt haben, ja, und dann drüber animiert haben. Und wenn man heute sowas anschaut, wie so ein Schiff untergeht, bei irgendwelchen Crap-Filmen mit, wo irgendwelche Haifische ein Boot zerlegen oder so.
Mac 2 habe ich gerade geschaut.
Genau. Dann schaut das halt einfach Mist aus, ne? Also, ja, als hätte das irgendein schlechter Animator über irgendwie dahin gepackt. Ja?
Richtig. Also, es besteht Hoffnung für das Kino. Und ja, vom Kino würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die wir jetzt eigentlich auch schon wöchentlich haben, nämlich KIs Next Topmodel. Heute am Start Mistral Small 3.1.
Ist jetzt keine Riesensache. Also Mistral ist ja das französische AI-Unternehmen, das hauptsächlich Open-Source-Modelle rausbringt. Le Chat, wer es nicht kennt. Und jetzt haben sie halt ein Mistral Small 3.1 rausgebracht. Das ist quasi ein kleines Modell, wie es schon heißt. Und es ist Open Source und deswegen ist es vergleichbar mit GPT-4o oder Gemma 3 von Google. Und es ist multimodal und es ist Open Source und es hat 128 Token als Kontextlänge. Aber was gut ist, es läuft quasi auf einer RTX 4090, also auf einer normalen Grafikkarte, kannst du das Ding laufen lassen. Und das ist schon auch, also da kommen wir jetzt dann gleich beim Hauptthema nochmal auf das Thema zurück. Ja. Ich glaube, dass es immer wichtiger wird, dass die Dinge mit wenig Ressourcen laufen. Und das ist Mistral, ist ihnen da gelungen. Also es ist ein sehr gutes, solides Modell. Gerade für europäische Standards ist das sogar noch viel besser, weil es mit der Sprache besser umgehen kann. Und es ist multimodal, also es kann Bilder erkennen und interpretieren und dergleichen. Und läuft aber halt auf einer normalen Grafikkarte oder halt auf einem normalen Rechner mit 32 Gig oder so RAM. Also finde ich nicht schlecht. Aber da können wir dann gleich quasi zum Hauptthema rübergehen. Und zwar heute würde ich gerne über das Thema China reden, weil zu gegebenem Anlass heute oder am 24., also vor zwei Tagen, vorgestern, heute mal den 26., am 24. ist ein neues DeepSeek-Modell rausgegangen, also ein V3, DeepSeek V3, also das klassische Foundation-Model, aber mit einem Update. Ganz unaufgeregt, ohne große Ankündigung, einfach auf gelauncht auf Hugging Face. Und siehe da, dieses Modell ist ähnlich gut wie GPT-4.5 oder Sonnet 3.7. Und das ist schon sehr, sehr krass. Also klingt jetzt ein bisschen lushy und als hätte es überhaupt keine Bedeutung und als würde es nichts verändern. Aber es verändert sehr viel. Und zwar, und darauf will ich jetzt auch hinaus, China hat es tatsächlich darauf angelegt, hier diese KI-Tech-Welt komplett zu zerstören. Ja, also so ist, das ist jetzt meine Interpretation. Ja, und das meine ich gar nicht in dem Sinn, dass sie das böswillig tun oder dass sie versuchen, irgendwie die demokratische Welt anzugreifen, sondern sie tun das, was sie schon immer getan haben, zum Beispiel in der Produktion. Sie haben einfach die Kosten so weit runtergebracht, dass es und haben sich so positioniert, dass sie quasi die Werkbank der gesamten Welt geworden sind. Und sie tun alles, um das Spiel einfach zu gewinnen. Also es geht ihnen und dabei gehen sie sogar gegen ihre eigenen Prinzipien vor. Also man muss sich das vorstellen, eine CCP, also die kommunistische chinesische Partei, ist ja recht antidemokratisch. Also aus unserer Sicht. Aus ihrer Sicht sind sie natürlich sehr kommunistisch und sehr sozialistisch. aber sie würden niemals freie Rede oder halt freie Gedanken als sozusagen ihre Kernkompetenz wahrnehmen, sondern es ist alles sehr kontrolliert, es ist alles sehr gesteuert und Open Source ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was eine CCP repräsentiert. Und jetzt geht aber die CCP her und holt alle Ressourcen zusammen und sagt, alle Chinesen vereint euch, also die in diesem Bereich tätig sind, sie fördern das, damit mit Open Source eben diese geschlossenen Modelle in den USA oder in Silicon Valley einfach geschlagen werden. Und das ist schon beeindruckend, weil das jetzt bedeutet, auf der einen Seite wird es massive Folgen haben. Also man müsste, wenn man jetzt das durchdenkt, ja, was hat das jetzt für Folgen für die amerikanische Wirtschaft? Weil wenn jetzt China hergeht und all seine Ressourcen darin einsetzt, um ein Open Source, also alles, was jetzt in Closed Source ist, in Open Source umzusetzen und damit die gesamte Branche kaputt zu machen in Wirklichkeit und auch noch die Ressourcen so weit, also durch Einfallsreichtum und durch Technologie so weit zu reduzieren, dass du auch nicht mehr diese westliche Hardware brauchst, wie Nvidia GPUs, dann ist das schon eine fette Ansage. Ja. Also hast du auch schon eine Meinung zu dem Thema oder wie siehst du das?
Also Meinung wäre wahrscheinlich zu viel gesagt. Ich kann es nur mit großem Staunen beobachten und sehe natürlich hier auch so ein, das ist ja wie in den 60er Jahren der Wettlauf zwischen der UdSSR und den USA zum Flug auf den Mond. So kommt mir das vor, jetzt dieser Wettkampf zwischen den USA und China. Also ich sehe jetzt nicht, dass jetzt dadurch eine Branche kaputt gehen könnte. Ich glaube natürlich, dass gewisse Investments deutlich weniger attraktiv werden könnten dadurch, das schon. Und dass dadurch natürlich Verwerfungen sich ergeben. Das ist durchaus möglich. Ich sehe aber auch auf der anderen Seite eben hier, dass wir jetzt nicht nur den Wettbewerb haben zwischen einzelnen Unternehmen, sondern eben auch international, was das Ganze vielleicht noch mehr befeuert. Und wovon wir, wenn es gut läuft, unterm Strich dann als Endanwender, Endanwenderin profitieren können, dadurch, dass wir einfach noch schneller, noch bessere Tools zur Verfügung gestellt bekommen. Eine Frage, die sich mir dabei natürlich stellt, die ich auch meistens, wenn wir darüber sprechen, einbringe, ist, wo steht oder wo bleibt denn Europa bei dieser ganzen Sache? Europa ist ja jetzt da eher ein Zwerg, trotz der Weiterentwicklung, die es da zweifelsohne auch gibt, wie zum Beispiel vorhin Mistral, was wir gesagt haben. Und da gibt es auch noch mehr, auch in Deutschland. Und wir können vielleicht auch für uns als Europäer daraus gewisse Erkenntnisse ableiten und vielleicht auch von den Erkenntnissen profitieren, die jetzt zum Beispiel China erzeugt, wenn da wirklich Open Source dabei rauskommt, was auch Open Source dem Namen gerecht wird, dann warum nicht darauf aufsetzen und dadurch Vorteile gewinnen, dass man also zumindest mal so ein Stück der Wertschöpfungskette sich spart und einfach irgendwo obendrauf satteln kann. Das wäre meine jetzt vielleicht optimistische Wahrnehmung der Dinge. Ansonsten, wie gesagt, seht ihr mich gerade eher so staunend am Rande stehen und diese ganzen Entwicklungen mit großem Interesse und großer Neugier verfolgen und ich kann es beim besten Willen nicht sagen, wo das alles hinführen wird.
Also ich muss sagen, ich bin auch noch irgendwie ein bisschen überrascht, weil jetzt all diese Sachen aufgedeckt werden ein bisschen. Ne? Also uns versucht man die ganze Dinge klarzumachen, man muss jetzt unendlich viel Infrastruktur aufbauen, man muss alles Mögliche tun, um diese ganzen Investitionen zu tätigen. Und dann kommt irgendwie DeepSeek mit dem neuen Modell um die Ecke. Nicht nur, dass es genauso schnell und so gut ist wie die bestehenden Modelle, also die besten, also die wirklich die besten dieser Modelle, die sie selbst entwickelt haben, sondern es läuft auch noch auf irgendeiner 0815 GPU. Du brauchst kein ganzes Rechenzentrum oder du brauchst keine Maschine zum Wert eines neuen Luxuswagens, ja, sondern du kannst es auf einer 3.000, 4.000 Euro Maschine rennen lassen und die Inference-Zeiten und die Inference-Anforderungen, die da, also wenn man sich jetzt anschaut, OpenAI sagt ja 4-5, die verlangen irgendwie $150 für 1 Million Token, ja. Und dann sagen sie, oh, das braucht aber deswegen so viel, weil so viel Inference-Kosten entstehen. Und dann kommt DeepSeek um die Ecke, kann genau dasselbe und die kosten 10 Cent. Also, was ist jetzt wahr? Geht es jetzt hier um Cashmacherei oder sind die so dumm oder sind die Chinesen so schlau? Ich kann es nicht sagen, ja. Aber was man ganz klar sagen kann, ist, dass diese ganzen Stories, die da erzählt werden, einfach, die muss man halt wirklich mit Vorsicht jetzt genießen. Und auch für all diejenigen, die in diesen Bereich investieren, auch die sollten jetzt vorsichtig sein, weil diese Stories halt wirklich teilweise nur Stories sind. Und ob es dann tatsächlich so ist oder nicht, wird man eh noch zeigen. Also wird man eh noch sehen. Vielleicht ist das eh alles Humbug und das war alles nur eine Propagandamaschine von China, um irgendwie Nvidia zum Sturz zu bringen oder irgendwelchen Oligarchen bei Shorts irgendwie zu helfen. Ja. Aber es ist ein bisschen schwierig, jetzt diese ganzen Stories wirklich ernst zu nehmen. Also ich finde es gerade sehr, sehr schwierig, weil ich lese und teste alle Modelle. Also ich lese darüber, dann teste ich diese Sachen und ich zahle natürlich den Preis dafür. Und dann kommt irgendein anderes Modell, das Open Source ist, das auf einer Standardmaschine läuft und das kann dasselbe. Also warum soll ich jetzt noch irgendwie die $150 pro 1 Million Token zahlen, wenn ich das auf meinem Rechner laufen lassen kann? Also das sind alles so Dinge. Ich weiß nicht, ob sie es by intent machen, aber ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass das jetzt alles kein Zufall ist. Weil auch wenn man jetzt so ein bisschen die Nachrichtenlage sich anschaut, es kommen immer mehr Wissenschaftler in den USA, die jetzt seit 10 Jahren da drinnen sind, bei Google waren oder bei Meta oder was auch immer, und die sagen, wir kommen jetzt zurück nach China, weil dort die AI-Welt viel besser ist und dort werden wir gefördert und geliebt und was auch immer, was sicher der Fall ist. Ja. Aber immer unter halt dem Deckmantel, dass das halt die kommunistische Partei ist, die halt alles dafür tut, um persönliche Freiheiten jetzt nicht an Nummer 1 zu stellen, sondern die Interessen der Kommunistischen Partei zu verteidigen. Also es ist kompliziert, finde ich es gerade. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was davon stimmt und was davon Intent ist, ob das, ja, und was das für Europa bedeutet. Also ich glaube, für Europa bedeutet das einfach Füße stillhalten. Ja. Einfach schauen. Und dann, wenn sich alle, es gab früher irgendwie am Commodore 64 gab es irgendwie so ein Spiel, so eine Kriegssimulation. Und dann war das Ende immer, dass dann irgendeiner auf so einer Atombombe gesessen ist und dann alles war tot und er ist dann rumgegangen, I won, I won. Und so, so ein bisschen wirkt das so, ja, als würden alle irgendwie alles daran setzen, zu gewinnen und am Ende bleibt nichts übrig. Ja. Also ich, ja.
Weiß das nicht, war übrigens Theater Europe, diese C64-Simulation, das hatte ich sogar als Originalspiel, eins der wenigen. Mhm. Und ich habe es nie geschafft zu gewinnen. Also es ist, ja, ist dann immer zum Krieg gekommen am Ende.
Ja.
Ja. Spricht nicht gerade für meine politischen, strategischen Fähigkeiten damals, zumindest.
Ja.
Aber was wir auch noch berücksichtigen sollten bei der ganzen Sache ist natürlich, wenn du jetzt mal angenommen, du bist jetzt ein Unternehmen wie OpenAI, mal angenommen, man könnte selbst ein Unternehmen sein und du steckst da einen Haufen Ressourcen rein in Entwicklung von neuen Modellen, lange Arbeitstage, Überstunden, viel Geld und bist dann irgendwann fertig und denkst, boah, jetzt habe ich aber was ganz Tolles geschafft und bist glücklich, vielleicht 2 Tage Und dann kommt irgendjemand aus der Ecke, sei es China oder sei es auch ein anderes Unternehmen, und sagt, ha, aber wir sind noch besser. Und ich weiß gar nicht, was das mit einem macht. Ja, weil man kann doch überhaupt nicht mehr sich auf seinen Lorbeeren ausruhen, so richtig, wie es früher mal ging. Finde ich auch schwierig.
Ja, vor allem, aber das zeigt halt auch, wie gesagt, das haben wir ja auch schon oft genug gesprochen, es gibt halt einfach keinen Burggraben. Was diese Modelle angeht, die werden einfach immer besser werden. Also es wird vielleicht exponentiell, vielleicht geradlinig, aber jede Verbesserung wird eine exponentielle höhere Usage oder halt Use Case Möglichkeiten bringen. Und eine Genauigkeit, ich habe es vorhin kurz erzählt, ich habe jetzt einen neuen Bot gebaut für uns in der Firma, der uns halt ein bisschen unterstützen soll bei diesen Frage-Antwort-Thematiken. Dinge, die bei uns in den FAQs stehen, aber halt wo Kunden dann halt noch genauere Fragen haben wollen und damit halt die Mitarbeiter nicht so viel Zeit damit verbringen, dass jetzt noch richtiger oder irgendwie so zu beantworten, dass es genau maßgeschneidert ist, habe ich jetzt halt einen Bot gebaut, der genau das tut. Und basierend auf den Informationen, die wir halt in unserer in unserer Knowledge Base haben, und das spart halt extrem viel Zeit. Ich habe dasselbe Experiment vor einem halben Jahr gemacht und da ging es noch nicht. Aber jetzt geht's. Mit den neueren Modellen geht das jetzt endlich, weil wir jetzt in der Lage sind, eben ein besseres RAG-Modell aufzubauen, mehr Informationen zu hinterlegen, die ganzen Vektor-Thematiken oder selbst durch die Erhöhung der Kontextlänge können wir einfach so One-Shots einfach einfacher machen, weil wir ganze Kontexte mitschicken, also ganze FAQs quasi, alle FAQs in den Kontext mitschicken, das kostet zwar ein bisschen mehr, aber wurscht. Ja. Es ist eh egal, weil ob das jetzt irgendwie 10 Cent kostet oder 1 Euro, ist irrelevant. Ja, weil der Mitarbeiter kostet auf jeden Fall mindestens 10 Euro oder mehr.
Aus Endanwendersicht, aus Kundensicht ist das alles super. Und dass da jetzt Dinge gehen, die vor einem halben Jahr noch nicht möglich waren, das ist fantastisch. Also diese Innovationszyklen, die werden ja auch immer kürzer. Ich frage mich nur, was das mit den Unternehmen macht sozusagen. Ja, du hast gesagt, es gibt keinen Burggraben mehr. Ob das nicht irgendwann mal so auf diese Motivation schlägt, was Neues zu machen, wenn man doch sowieso gleich wieder eingeholt wird. Das ist ja wie, ich weiß nicht, die Geschichte vom Hasen und vom Igel. Wenn der Igel dann irgendwie, der Hase denkt, er ist jetzt die schnellste Runde gelaufen, aber der Igel ist scheinbar schon da. Ja. Und irgendwann hast du doch dann als Hase keine Lust mehr. Also so, weiß ich nicht, oder?
Ja. Wie geht's in der Geschichte aus?
Ich glaube, der Hase ist dann irgendwann komplett K.O. und dann kommt halt raus, dass der Igel halt gar nicht ein Igel war, sondern das war halt die Igelfamilie. Die haben ihn halt überlistet, weil immer ein anderer Igel dann da stand.
Ja, vielleicht ist das in dem AI-Race ähnlich. Ja.
Vielleicht. Mal gucken, wie wir dieses Bild noch verbunden kriegen, ja, mit dieser AI-Welt so richtig. Genau. Ja, weil so rein aus psychologischer Sicht finde ich das schon spannend. Also was macht das mit denen, die da der Treiber sind? Und ob dieses Tempo so gehalten werden kann oder ob dann irgendwann das mal so ein bisschen zum Erliegen kommt. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
Na, es ist ja, letztens habe ich auch eine Studie gelesen über die Beschleunigung der Zyklen im, also so ähnlich wie es halt bei den Prozessoren, dass sie sich alle 2 Jahre verdoppeln, die Geschwindigkeit oder die Anzahl der Transistoren sich verdoppelt, was ja schon seit den 80er Jahren irgendwie der Fall ist. Was Ähnliches haben sie jetzt halt mit den AI-Algorithmen gemacht, wo sie gemessen haben, wie schnell sich diese Algorithmen entwickeln und wie viel Fähigkeiten sie bekommen. Und tatsächlich hat sich, also im Durchschnitt waren es irgendwie 9 Monate, wobei man jetzt wieder eine Beschleunigung sieht auf 3 Monate. Also alle 3 Monate können die doppelt so viel wie vorher. Und das ist schon massiv. Also in einem Jahr haben wir das Dreifache, Vierfache von dem, was wir heute können.
Also das heißt nicht nur, also oder wenn man es mal mathematisch ausdrückt, also die Grenzfunktion oder die Ableitung sozusagen, die ist auch noch positiv, ja. Also das heißt, ja, die Beschleunigung nimmt zu.
Genau, und das ist ja exponentiell. Hm. Also, und das ist halt, wir Menschen sind ja nicht in der Lage, exponentiell zu denken, zumindest die meisten nicht, weil wir immer unterschätzen, was das eigentlich bedeutet. Aber wenn man das jetzt tatsächlich auf 2-3 Jahre vorausdenkt, die Exponentialfunktion bei einer Verdoppelung alle 3 Jahre, das ist, also alle 3 Monate, die sich vielleicht auch noch beschleunigt. Also man kann sich nicht vorstellen, was dann dabei rauskommt. Ne? Das ist schon krass. Ja? Also ich bin
unheimlich.
Und es führt auch ein bisschen, und das merken wir in unserer AI-Community auch, ja, so ein bisschen zur Schockstarre. Was soll ich jetzt tun? Weil nächste Woche kommt eh wieder was Neues. Und ich meine, meine Herangehensweise kennt sie ja, immer das Letzte ausprobieren und tun und weitermachen und das, was funktioniert, lassen. Ich muss ja jetzt nicht, das muss ja nicht noch besser werden, weil es funktioniert ja schon. Das Problem ist gelöst. Nächstes Problem, ja.
Ja, das ist ja das, was ich gerade auch versucht habe anzudeuten. Wenn ich jetzt dann wirklich mal das Gefühl habe, ich bin jetzt zufrieden mit etwas, dann kann ich da aber nicht verweilen, weil es kommt halt einfach wieder was Neues. Und das muss man natürlich auch ausprobieren. Und man will es ja auch verwenden, wenn es noch besser ist. Ist doch ganz klar.
Ja. Ja, die Frage ist, ob das überhaupt relevant ist. Weil in Wirklichkeit willst du ja nur Probleme lösen. Und wenn du ein Problem gelöst hast, warum musst du es noch besser lösen?
Ja, das ist ja so ein typisches Problem, was Menschen haben. Wenn man, also Beispiel, was ja in der Psychologie auch wiederum oft genannt wird oder in der Humanforschung, Partnersuche, ja. Man hat ja ein bestimmtes Anspruchsniveau. Und wenn das erfüllt ist, dann bricht man ja die Suche ab oder auch nicht, ja. Aber viele brechen sie dann ab, weil wenn man sozusagen den optimalen Partner finden wollen würde, dann wäre man sein ganzes Leben beschäftigt. Und wäre immer noch nicht am Ende, ja. Und so ähnlich dürfte es auch funktionieren eben mit diesen Lösungen hier, wobei ein neues KI-Tool auszuprobieren ist natürlich normalerweise mit weniger Aufwand verbunden, als jetzt einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu finden. Deshalb kann man da schon mal eher ein bisschen rumprobieren, ja. Abgesehen davon, dass man bei KI-Tools dann nicht an Monogamie gebunden ist. Aber ich finde, dass das schon auch irgendwo so im Menschen drinne ist, zu sagen, jetzt ist aber mal gut, jetzt reicht's mir und jetzt will ich nicht noch besser werden. Es gibt Felder, da ist es dringend nötig, dass es noch besser wird. Siehe Bilder, das war ja bisher noch nicht befriedigend, finde ich, auch wenn es schon sehr gut war. Aber jetzt mit den neuen Bildern, die jetzt GPT-4o zur Verfügung stellt, da sind wir schon sehr nah dran, wo ich sagen würde, viel besser kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Ja? Und mal gucken, ob wir da noch in anderen Bereichen uns auch in so Regionen dann bewegen in nächster Zeit.
Lustig, dass du dieses Beispiel mit der Partnersuche gewählt hast, weil das Partnersuche-Problem ist mathematisch gelöst. Es gibt tatsächlich eine mathematische Abhandlung, das heißt das Secretary-Problem, ja, wo du statistisch nachweisen kannst, welcher Partner der beste für dich ist. Und zwar, indem du 10 Leute datest und nach der 8. weißt du, welcher der beste Partner ist.
Das kenne ich ja. Tatsächlich, und zwar aus dem Bereich Human Resources. Also da ist dieses sogenannte Sekretärinnenproblem, wie man ja noch sagt, auf Deutsch auch. Daher kenne ich das. Aber dass das jetzt so ein allgemeines, ja klar, kann man natürlich auch auf die Partnersuche anwenden.
Mhm. Ja, also das ist tatsächlich genau dasselbe Problem. Also es gibt Und das ist vielleicht ein gutes Abschlusswort, was die Psychologie quasi vorschlägt. Unser Anspruch, immer besser, höher, schneller zu sein, ist rational nicht erklärbar, weil es mathematisch in den meisten Fällen einfach erklärbar ist.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort, und ich möchte noch hinten anfügen, man kann tatsächlich auch, wenn man Glück hat, tatsächlich auch den optimalen Partner oder die optimale Partnerin finden. Also ich hatte zum Beispiel dieses Glück, ich sage das jetzt nur, falls meine Frau irgendwann mal diesen Podcast hört.
Unwahrscheinlich, aber vielleicht auch.
Genau. Und ich glaube dann, bevor wir jetzt, weil wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden, aber wir müssen wirklich mal zum Ende kommen. Die Zeit ist vorangeschritten. Und ja, lasst das erstmal alles sacken für euch, weil es war wieder viel. Und unser Tipp, nächste Woche gibt es natürlich schon wieder neue Sachen und neue Tools, die noch besser sind. Diese Woche habt ihr Zeit, alles auszuprobieren, was wir euch vorgestellt haben. Und dann geht's weiter. Da müsst ihr schon die nächsten Sachen ausprobieren.
Wir ruhen nicht und ihr solltet es auch nicht.
Wir ruhen nicht und ihr solltet es auch nicht, genau. Und das ist auch unsere Empfehlung. Wenn ihr immer wissen wollt, was die besten Tools für euch sind, dann müsst ihr natürlich jede Woche hier unseren Podcast hören. So, damit genug für heute und genug für diese Woche. Und vielen Dank wieder an dich, Yusuf, für dieses wirklich sehr unterhaltsame und amüsante Gespräch, wieder mit vielen neuen Infos.
Ja, vielen Dank. War wieder schön mit dir.
Freut mich. Und natürlich vielen, vielen Dank an alle, die uns hier zugehört haben. Und wenn ihr bis zum Ende zugehört habt, dann ziehe ich sowieso meinen Hut. Das freut uns ganz besonders. Und schaut und hört doch nächste Woche auch wieder rein. Dann freuen sich Yusuf und ich sehr. Bis dahin erstmal von meiner Seite alles Gute und tschüss.
Tschüss.